Jesus, wir loben dich, weil du hier bist, weil dir diese Stunde gehört, weil du alles für uns getan hast und weil du uns liebst. Und darum weihen wir dir diese Stunde und unsere Herzen und bitten dich, dass du sie uns öffnest, dass du sie weich machst, dass dein Wort hineinfallen kann wie in einen weichen Ackerboden und dort aufwachsen und Frucht bringen, die bleibt. Danke, Herr Jesus, dass du hier als der bist, der das letzte Wort hat, nachdem die Zeit und die Welt sich dreht. Und dich beten wir an und loben dich für deinen Sieg und für dein Nahesein. Amen.
Vor den Sommerferien hatte ich im Lobpreisabend berichtet von unseren Freizeiten und eingeladen, für unsere Freizeiten zu beten. Und ich möchte heute einfach exemplarisch von einer Freizeit im Zeltlager berichten und Ihnen sehr danken für alle Gebete. Ja, neben den Teenie-Freizeiten für Jungs und Mädchen haben wir für die Kinder im Sonnenberg die Kinderfreizeit und bei uns hier oben das Zeltlager. Und dieses Jahr haben wir uns in die Welt von Ägypten versetzt und gleich zu Beginn waren die Kinder auf einem ägyptischen Basar gelandet. Und sie wurden gleich in das ägyptische Leben mit hineingenommen und hatten so die Möglichkeit, sich als Gruppe und auch das Gelände kennenzulernen. Als Thema wählten wir für dieses Jahr Josef wie im echten Leben. Bei der Vorbereitung haben wir uns klargemacht, dass Josef sehr viel erlebt hat, wie es im echten Leben, also im Leben der Kinder, auch ist. Und die Geschichte von Josef haben wir auf ganz unterschiedlich kreative Art und Weise den Kindern weitergegeben. Und es war sehr erstaunlich, wie ruhig und konzentriert die Kinder dabei waren und sich auf die Geschichte ganz unterschiedlich eingelassen haben. Durchgezogen durch die Andachten hat sich die Lebenskurve von Josef, die mal im tiefen Tal war und auch mal sehr steil nach oben ging. Aber egal, ob es ihm gut oder schlecht ging, er wusste, ich kann Gott meine Wege anbefehlen. Und dieser Vers, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, haben wir so mit den Kindern Tag für Tag neu entdeckt. Kann jemand erkennen, welche Geschichte sich hier an dieser Tafel von Josef verbirgt? Ja, ganz genau. Also hier haben die Kinder, die oben hier diese dicken Ochsen gerissen und die dünnen Ochsen gerissen und das Getreide. Hier war der Nil und hier war der Pharao. Und hier die, ja, der Hof des Pharaos. Also die Kinder haben ganz unterschiedlich da die Geschichte kennengelernt. Ja, da Josef in den verschiedenen Stationen seines Lebens unterschiedliche Kleider anhatte, waren diese Kleider Impulse. Und in jedem Tag ging es dann um ein anderes Kleid vom Josef. Und sehr gefreut hat mich, dass dieses Thema der Lebenskurve und dieses Vertrauen in Gott auch in schlechten Zeiten nicht nur in den Andachten vorkam, sondern auch sich in anderen Elementen des Zeltlagers irgendwie durchgezogen hat. Aber in Ägypten, da gab es natürlich auch Action. Neben verschiedenen Bastelangeboten gab es auch viel Spaß bei Geländespielen oder einfach dem Miteinander auf der Freizeit. Sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Mitarbeitern. Ein Highlight jedes Jahr ist die Zwei-Tagestour. Dieses Jahr kam eine unbekannte Karawane aus fernem Land auf unser Gelände und unglücklicherweise war bei ihrer Verabschiedung unsere Truhe weg, in der wir die Josef-Kleider aufbewahrten. Und nun mussten wir uns auf den Weg machen, in der Hoffnung, Geld zu verdienen, um diese Truhe eventuell wieder zu kaufen, wenn sie verkauft werden würde. Aber so einfach war das gar nicht. Wir mussten einige Hindernisse überqueren. Hier mussten sich die Kinder ein Floß selber bauen, um dann über die Würm zu kommen. Und wir kamen dann auf einem Hofgut an, wo uns ein unschuldiger Scheich begrüßte und bei ihm konnten wir die Truhe abkaufen. Wir durften bei ihm im Stroh schlafen und er bot uns auch etwas zu essen an. Ja, nicht nur an diesem Tag wurden wir mit dem Wetter beschenkt. Es fing an zu regnen, erst als wir auf dem Hof angekommen waren. Und wie Sie sehen, wir wussten uns zu helfen und hatten auch noch Spaß dabei. Und manchmal war es so, dass es in Dagersheim oder in Darmsheim sehr stark geregnet hat und bei uns hat die Sonne geschienen. Und wenn ich auf den Regenradar schaute, habe ich ganz oft gesehen, dass das Regengebiet ganz knapp an uns vorbeigezogen ist. Ja, wir genossen auf dem Zeltlager gutes Essen in Ägypten, setzten uns beim Fußballturnier ein und nicht nur dem Pharao begegneten wir. Aber in allem Schönen, was wir erlebten, blickte manchmal durch, dass Kinder es zu Hause oft nicht einfach haben. Und hier war das Josef-Thema passend mit dieser Lebenskurve und trotzdem fällt es dann schwer, diese Kinder wieder nach Hause gehen zu lassen. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für alle Gebete und freue mich, wenn Sie auch auf die Freizeiten im nächsten Jahr aufmerksam machen und Kinder diesen Flyern geben. Denn jedes Jahr erleben wir, dass die Kinder, die von zu Hause keine Beziehung zu Jesus kennen, auf unseren Freizeiten ganz neue Dinge für ihr Leben entdecken und bewusst ein Leben mit Jesus starten und dankbar sind, nicht nur für ein tolles Programm, sondern für alle Zuwendung und Liebe der Mitarbeiter. Und wenn Kinderherzen berührt und verändert werden, dann lohnt sich alle Zeit, Kraft und Mühe.
Ja, wir beten jetzt gleich dafür. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir die Freiheit haben, in unserem Land so ein Zeltlager und auch andere Freizeiten durchzuführen. Und dass du auch Mitarbeiter schenkst, die das so gerne auch machen, weil sie selber deine Liebe erlebt haben. Vielen Dank, dass du jetzt auch das bewahren kannst in ihren Herzen, dass sie darin aufwachsen und dass dein Wort aufblühen kann, auch mitten in ihren Herausforderungen in der Schule, zu Hause, unter ihren Freunden, einfach da, wo sie sind. Danke, Herr Jesus, dass nichts umsonst ist, was wir in der Abhängigkeit von dir tun und dass du darauf achtest, für jedes Einzelne, in das wir dein Wort gesät haben und sehen. Vielen Dank für das, was in diesem Sommer möglich war. Und danke, dass du jetzt mit ihnen auch weitergehst in die Schulzeit, die anderes auch erfordert. Danke, dass du ihr starker Heiland und ihr Helfer bist. Amen. Ja, dass dieser dreieinige Gott der Lebensgrund wird für diese Kinder, für die Eltern, für die Klassenkameraden und Freunde, das ist ja unser Gebet. Dass sie sagen können, an wen sie glauben. Im Bibelkurs, sind heute auch welche da, haben wir an einem Sonntag als Chor das Lied gesungen, von hier aus, das diesen Glauben ausdrückt an den dreieinigen Gott. Ja, ich habe mich gefragt, wie können wir das Leben in der kommenden Zeit gut bewältigen? Und ich habe in Psalm 37 drei Einladungen von König David gefunden. Und nach der Luther-Übersetzung von 84 beginnen die alle mit einem H. H wie Hoffnung, sage ich mal. Das erste H finden wir gleich in Vers 3. Hoffe auf den Herrn. Ja, wer eine Bibel da hat, kann das mal aufschlagen. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Da geht es dann noch weiter. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Das ist dann wieder eine Platzanweisung vom Herrn selber. Aber hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Das klingt ja eigentlich, würde ich mal sagen, selbstverständlich für ein Kind Gottes. Aber gibt es nicht vieles, worauf wir hoffen? Das wird ja manchmal im Ernstfall deutlich, worauf man alles hofft. Der Ernstfall für ein Kind in der Schule ist zum Beispiel eine Klassenarbeit. Ich erinnere mich immer wieder dran, ich hatte eine Viertklässlerin, wir haben eine Arbeit geschrieben, ich habe ein Lied auswendig lernen lassen und dann hat sie mir gesagt, bevor es anfing, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe heute Morgen schon gebetet und hier habe ich jetzt noch meinen Talisman mitgebracht und meine Mama drückt mir die Daumen und ich weiß nicht, ob noch was kam. Also man denkt so, man braucht so alles, man sichert sich nach allen Seiten ab, irgendwas davon wird schon helfen. So Hauptsache, man glaubt irgendwas. Ich suche es mir dann aus in der Kiste. Aber sind es nur Kinder, die so denken? Worauf hoffen sie? Die Hoffnungen, die wir so haben, können sich ja auch schnell in Befürchtungen verwandeln, dass es nicht so kommt, wie man hofft. Und ich habe mal nachgeschaut in der Bibel, wie wird denn da dieses Wort gebraucht, was findet man denn da alles für Stellen und was für Bereiche sind dann erkennbar. Da habe ich gefunden, es sind zwei Richtungen, in die dieses Hoffen da auch schon geht. Im Hebräischen ist es ein schönes Wort, deswegen sage ich es Ihnen. Das hat nämlich was. Es heißt Batach. Also das klingt nach, ich setze alle meine Karten auf eine Sache. Ich vertraue. Im Urtext ist es Hoffen, Vertrauen auf. Da kann man also Stellen finden, die zeigen, ich vertraue auf Reichtum, dass immer Geld da ist. Ich vertraue auf Rüstung. Ich vertraue auf Fürsten, also die, die an der Regierung sind und dass ich da gut gestellt bin. Ich vertraue auf Freunde, auf Götzen, ja, Talisman gibt es in vielen Abwandlungen, oder auch auf die eigene Gerechtigkeit. Ich bin recht, dass man das mal bekennt jeden Tag. Wie die anderen sind, das kann ja nur noch schlechter werden. Aber ich bin schon recht. Wie kann sich das bei uns anhören? Ich habe es gerade schon gesagt, aber im Blick auf diese anderen Bereiche, hoffentlich werde ich nicht arm oder krank. Hoffentlich reicht mein Geld für die Rente und dass ich mir weiterhin alles leisten kann, was ich gern möchte und das Leben genießen kann, so gut es geht. Hoffentlich bekommen wir keine Hurricanes wie so anderswo. Hoffentlich bekommen wir eine gute Regierung und Freiheit, die uns weiterhin das garantiert und Reichtum und dass sie hält, was sie verspricht. Hoffentlich werde ich nicht allein sein im Alter oder überhaupt. Hoffentlich habe ich immer gute Freunde und nette Nachbarn und einen guten Ruf, dass mich keiner mobbt. Egal wie lange wir diese Liste noch fortsetzen, die haben wirklich alle eins gemeinsam. Es gibt keine Garantie, dass es auch so kommt. Ganz gleich, wie lange das noch gehen würde. Und dann gibt es Stellen, die zeigen komplett in eine andere Blickrichtung. Hoffe, so wie in unserem Psalm, hoffe auf den Herrn. Da steht im Hebräischen Yahweh. Alles kommt darauf an, wer Yahweh ist. Und den Namen, den findet man ja schon ganz vorne in der Bibel. In Kapitel 2, wo es um die Schaffung des Menschen geht und wo so die Kamera auf Zoom gestellt wird, wo man ganz nah dran kommt, wie hat es Gott gemacht mit dem ersten Menschen, mit dem Adam aus Erde? Das ist wirklich eine Meisterarbeit, ein Kunstwerk. Und das hat er sich schon vorher alles ausgedacht. Und dieser Adam ist der Erste, der Gestalt geworden ist. Aber im Herzen hat er schon jeden Einzelnen von uns auch gehabt, wie der sein soll, was für eine Art, was für eine Nase. Und jetzt alles andere auch. Er hat uns sozusagen ins Leben geliebt. Da kommt dieser Name Yahweh zum ersten Mal vor und hat gesagt, du sollst mein Ebenbild sein. Du sollst in Gemeinschaft mit mir sein, heißt es. Du sollst mit mir reden können. Das können die Tiere nicht. Dich habe ich auserkoren dazu. Und auch dann mein Mitgestalter. Du sollst der Repräsentant meines Wesens auf der Erde sein. In Fürsorge und Liebe dich einsetzen, bebauen und bewahren. Das ist dein Auftrag und deine Würde und deine Möglichkeit. In Zusammenarbeit mit mir, in der dichten Absprache mit mir, der dich liebt, jeden Augenblick, jeden Atemzug lang, sollst du das wissen. Ich bin für dich. Der ist Yahweh. Auf den vertraue, es ist der dir das Leben geschenkt hat, der den Bund mit dir hält, der dir gut ist, der sein Versprechen hält, dass seine Güte reicht für dein ganzes Leben, der gesagt hat, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Und der selbst noch in aller Verschuldung, wir wissen ja, was dann bald alles schiefgegangen ist, aber der noch in aller Verschuldung denen sagt, die seinen Namen tragen, die zu seinem Volk gehören, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Ich bin dir mit meiner Güte nachgelaufen. Wir kennen das aus Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit laufen dir nach, werden dir folgen, auf Schritt und Tritt, dein Leben lang. Und das Ziel ist das Haus des Herrn, immer da. Da ist dein Platz. Und ich laufe dir nach. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Es kann vieles geben, was uns persönlich hoffnungslos machen will. Manchmal ist die eigene Situation, manchmal sind es Ängste im Blick auf die Zukunft. Plötzlich passiert was in der eigenen Familie, das einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Oder auch die ungewisse Zukunft im Blick auf unser Land, in dem wir leben. Da höre ich manche Sorge. Und da möchte ich Ihnen erzählen, wie es mir selber im Blick auf unser Land so in diesem Sommer gegangen ist. Ich habe Ihnen ja schon mal erzählt, dass ich durch die Seniorenarbeit an Themen gekommen bin, mit denen ich vorher mich eigentlich gar nicht so beschäftigt habe. So Kriegstraumata, das hat mir vorher eigentlich, das war nicht so in meinem Gesichtsfeld. Aber durch Fortbildungen bin ich jetzt da einfach ein bisschen näher dran gekommen. Und da habe ich ja gelernt, dass die Menschen, die jetzt alt sind, damals im Krieg oder kurz nach dem Krieg Kinder waren. Und manche waren noch sogar selber im Krieg, als Soldat. Der Herr Beitsch nickt. Sie sind über 90, gell? Da kann man im Krieg gewesen sein. Also das sind Erinnerungen, die jetzt nicht mehr einfach durch Arbeit oder andere Ablenkung weggedrückt werden können. Und ich habe gelernt, auch wenn man Kind war und selber nicht im Krieg, dann sind trotzdem, wird das, der Schrecken, den der Vater oder die Mutter oder andere Verwandte erlebt haben, werden, ohne dass man drüber spricht, das ist eigentlich ein Geheimnis, weitergegeben wird an die nächste Generation. Und dann sind Kinder belastet. Ich habe Dinge gelesen, die fühlen sich, als würden sie einen schweren Rucksack tragen, obwohl es ihnen doch gut geht. Und das hat damit zu tun. Dann kriegen plötzlich die Kinder Albträume und dann sagt der Vater, das habe ich erlebt, was du da träumst. Er hat aber nie drüber gesprochen. Deswegen sind wir nicht, wir haben es nicht hinter uns. Sonst könnte man ja sagen, lass es doch ruhen. Aber es ruht nicht. Die Menschen, die jetzt alt sind, stehen vor der Ewigkeit. Und da ist doch wichtig, dass sie hören, wer Jahwe ist, wer Jesus ist, der für uns ist. Durch diese Themen habe ich mich entschlossen, ich hatte die Gelegenheit vor den Sommerferien zum ersten Mal in meinem Leben ein Konzentrationslager zu besuchen. Ich habe das getan. Ich war in Dachau. Und da steht als große Ironie am Eingang: Arbeit macht frei. Und man ist da in einer Todesmaschinerie, in einer Perfektion. 200.000 Häftlinge, ich habe das in einem Band gelesen, sind damals zwischen 1933 und 1945 umgekommen. Und es ist nur eins von vielen Konzentrationslagern in Deutschland. Das ist, ich bin mit bewusst im Gebet mit dem Gott der Hoffnung an diesen Ort des Todes und der Vernichtung von Leben gegangen. Und doch ist es beklemmend. Jetzt, vor anderthalb Wochen, das hat mich so auch begleitet ein bisschen durch den Sommer, war ich jetzt aber mal in einem Gebetskreis. Ich bin einfach mit jemand anderem mitgegangen und da war nicht das Thema Deutschland, aber da hat jemand, wir waren so vielleicht 10, 15 Leute im Kreis, für Deutschland gebetet. Und er hat gesagt, ich weiß nicht mehr wörtlich, aber Vater im Himmel, ich danke dir, du liebst Deutschland. Mit ewiger Liebe liebst du Deutschland und die, die in Deutsch sind, auch. Du liebst alle Völker, aber du liebst auch das deutsche Volk. Und du hast für sie den Preis bezahlt und dann ging es noch so weiter. Und dann hat mich das einfach so erreicht in meinem Herzen, wie es mich einfach noch nie erreicht hat. Es stand mir plötzlich, was eine Stelle, die ich auch schon öfters hier zitiert habe und schon lange kenne, vor Augen, was schon im Alten Testament in Jesaja 53 steht, dass über den Gottesknecht, über den Sohn Gottes, Jesus, gesagt ist, er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Und die Strafe für das alles, für diesen ganzen Todesstrom, der von Deutschland in die Welt ausgegangen ist, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich habe das ganz neu gesehen, dass er jetzt praktisch da vor uns steht und sagt, wer zu mir kommt, auch aus dem deutschen Volk, der darf wissen, in seinen Wunden ist Vergebung, ist die Bezahlung und die Reinigung geschehen. Ich darf das nehmen, auch heute und auch persönlich und auch stellvertretend. Ich hatte bei diesem Gebet und bei all dem, was mir da durchs Herz ging, die Augen geschlossen. So macht man das ja manchmal, gell, wenn man betet, dass man nicht abgelenkt ist. Aber es ist kein Gesetz, man kann auch die Augen offen lassen. Aber ich hatte sie zu. Als ich sie aufmachte, da hatte jemand die Deutschlandfahne in die Mitte gelegt. Die haben Fahnen von allen Völkern. Und weil jemand für Deutschland gebetet hat, haben sie die Deutschlandfahne dahin gelegt. Und auf einmal habe ich gedacht, ich habe plötzlich unsere Farben, schwarz, rot, gold, mit ganz neuen Augen gesehen. Und Sie können sich's vorstellen, mit welchen, gell? Der schwarze Todesstrom, der von Deutschland ausgegangen ist, findet seinen Stopp da, wo Jesus kommt und sagt, in meinen Wunden ist euch heil geworden. Da könnt ihr, das ist ein Gesundbrunnen, da könnt ihr gesund werden, da könnt ihr frei werden von dieser Beklemmung, von dieser alten Last und alles, was euch einfällt, dürft ihr dort sagen. Denn Jesus ist nicht am Kreuz geblieben. Er ist am dritten Tag auferstanden. Und so als wollte er hier sagen, kommt zu mir, die ihr aus dem Dunkel kommt. Entweder der Erinnerungen oder einfach des Wissens unserer Geschichte. Ihr dürft zu mir kommen und in meiner Liebe, die für euch alles gegeben hat, am Kreuz von Golgatha, da dürft ihr euch hineinstellen und es voll annehmen. Und braucht dann auch nicht mehr verdrängen oder wegtun. Und da sind mir dann, habe ich in diesem Licht noch andere Stellen gesehen. Aus dem Kolosserbrief habe ich auf einmal ganz neu für unser Land das so gesehen. Das sagt er in Kolosser 2, Vers 13. Er hat euch, die ihr das jetzt hört, mit ihm lebendig gemacht. Und Sie sehen ja, wo der Weg hingeht. Der geht ins goldene Leben, ins ewige Leben, das nicht mehr abbricht. Und es schon jetzt wie in einen tatsächlich blühenden Garten verwandelt werden kann. Er hat euch lebendig gemacht, indem er alle Sünden vergab. Alle Sünden. Und den Schuldschein gegen uns vernichtete, das können Sie nachlesen, der uns durch Vorschriften belastete und hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das hat er getan und darum kann jeder, der jetzt sagt, ich bringe es ihm, der darf wissen, wodurch er erlöst ist. Und da sage ich Ihnen noch eine Stelle, das ist eine meiner Lieblingsstellen, weil die eine Hoffnung gibt, die nicht zu Schanden werden lässt. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, da sagt Petrus allen Kindern Gottes, ihr wisst, ihr sollt es wissen und ihr dürft es wissen, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, also keine Reparationszahlungen bis in die Ewigkeit, nein, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise. Und es lässt sich gar nicht vermeiden. In jedem Volk ist es so, aber in unserem eben auch. Wenn Väter und Großväter und Ururgroßväter in einen Krieg verwickelt worden sind und oft unter Zwang Dinge tun mussten, die sie nicht ändern können, und die nachkommenden Generationen die Belastung noch spüren und in ein Schweigen verurteilt sind, dann sagt ihr seid erlöst worden von diesem, was da von der Geschichte kommt. Das Blut Christi reinigt noch tiefer als in alle Generationen hinein. Warum? Ihr seid erlöst mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und er ist nicht nur irgendwann mal aufgekreuzt auf unserer Welt, sondern, Vers 20, er war vorher schon dafür ausersehen. Wann vorher? Vor Grundlegung der Welt. Bevor er irgendwas gemacht hat, hat er schon gesagt, das bin ich. Das werde ich sein. Für jeden Menschen in jeder Generation gilt es. Egal, was die Geschichte ist, die eigene Familienvorfahrengeschichte, ganz egal aus welchem Volk, aber auch für uns ist Jesus der, bevor es Nationen gegeben hat, ist er ausersehen, dieses Lamm zu werden, das unsere Sünde, der Sündenbock, ja, den brauchen wir nicht mehr suchen. Jesus sagt, ich bin's. Ich nehm's auf mich. Sei frei für ein neues Leben. Egal wie alt du bist, und egal, was zu deiner Geschichte gehört. Das hat mich so froh gemacht. Und dann gibt es schon jetzt hier dieses Leben, das Licht, die Freude und die Kraft. Und das kann man dann auch lesen im ersten Johannesbrief. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Für die Welt, also auch für Deutschland. Und für die aus dem deutschen Volk, egal in welcher Generation. Und wenn wir in diesem Licht leben, dass uns vergeben ist, dass er alles bezahlt hat, dass er uns reinigt, auch in unseren Erinnerungen, dass es nicht immer anklagen darf, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, dann können wir auch miteinander reden. Wir können dann in unseren Familien und Kreisen miteinander reden. Dann müssen wir einander nicht richten. Dann steht nicht einer über dem anderen, sondern wir sind alle unter diesem Kreuz, unter derselben Erlösung. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das dürfen wir haben, wenn wir das nicht vertuschen und verschweigen, sondern wenn wir unsere Sünden bekennen. Dann ist er treu und gerecht. Also er macht nicht 5 Grad sein lassen, so irgendwie, sondern er sagt, ich habe es bezahlt. Es war schlimm. Es verdient den Tod. Aber ich bin gestorben. Stellvertretend für dich. Dass er uns die Sünden vergibt, das ist das eine, Schuldbrief zerrissen, und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Also meine Erinnerungen heilt. Das will er schenken. Und er sagt, er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber falls jemand denkt, ja, ich glaube das für alle anderen, nur für mich nicht. Dann lesen wir hier, nein, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Da ist keiner mehr draußen, denn wir sind alle in der Welt. Und dann kann man auch den anderen um Vergebung bitten, weil man weiß, ich trage gar nicht mehr die Last. Meine eigene nicht und die meiner Vorfahren nicht. Die habe ich hingeschoben. Zu dem, der sie entsorgt. Und deswegen kann ich sagen, bitte verzeih mir. Oder ich habe es jetzt diese Woche gehört von jemand, die ist die Enkelin von einem, der für viele Tode unter den Juden verantwortlich war. Und sie hat gesagt, ich habe recherchiert, ich weiß das. Aber ich bitte sie jetzt um Vergebung. Mein Großvater war das und das. Aber ich bitte sie um Jesu Willen, um Vergebung. Und diese Frau, die mir das erzählt hat letzten Montag, die hat gesagt, dass sie Juden erlebt hat dadurch, die gesagt haben, ich hatte so einen Hass, es war hart wie ein Stein, mein ganzes Leben. Aber durch diese Bitte ist mein Herz weich geworden und weit geworden. Ich kann glauben und ich kann nehmen. Und dann kommt auch vieles andere ins Leben. Dann kommt Freude. Freude ins Leben, die man aus sich selber nicht haben kann. Denn ein zweites ist geschehen. Als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht, ist noch etwas passiert. Nicht nur die Vergebung unserer Sünden, sondern, das lese ich Ihnen auch in Kolosser 2, Vers 15, das geht da noch weiter. Er hat, als er rief, es ist vollbracht, da hat er die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, indem, als er sie selbst einen Triumph über sie vollbrachte. Das heißt, die Mächte, die nach uns greifen wollen und sagen, ihr seid nichts würdig, ihr, nein, nein, du kannst dich nicht aufrichten. Die uns von der Liebe Gottes abhalten wollen, die das uns einflüstern, diese Stimmen, die sagen, ja, ja, für alle gilt die Liebe Gottes, aber für dich nicht. Diese Mächte sind entmachtet. Das ist passiert am Kreuz. Das hat man nicht gesehen. Aber das sagt uns das Wort Gottes. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes, weil uns nur das die Wahrheit sagt. Deswegen brauchen wir nicht mehr klein und mickrig sein. Deswegen können wir uns aufrichten und können wirklich auch diesen Mächten sagen, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Ich gehöre ihm, er ist jetzt mein Herr. Und in seinem Namen bin ich frei. Und diesen Herrn kann man dann auch lieben. An diesem Herrn kann man jetzt das Zweite erleben, den Lebensgrund und die zweite Einladung darf jetzt annehmen. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. An diesem Herrn, der das alles für uns tut, kann man seine Lust haben. Und ich habe mich gefragt, was wünscht sich denn ein Mensch, der aus dem Dunkel kommt? Wonach sehnt er sich? Er sehnt sich nach Frieden im Gewissen. Er sehnt sich nach bedingungsloser Liebe. Und darum singe ich auch in der Seniorenarbeit jeden Monat, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Er hat mich losgeschnitten von diesen Mächten, dass ich dieses Programm nicht mehr weiter, dieses Zerstörungsprogramm nicht mehr leben muss. Er liebt auch mich und drum sage ich es noch einmal, Gott ist die Liebe. Das ist seine Einladung, komm zu diesem Herrn. Er sehnt sich nach dieser unbeschwerten Freude, nach Ruhe im Herzen. Und Jesus sagt, ich bin, Jahwe, ich bin für dich da. Und ich werde für dich da sein, auch in der Zukunft, auch wenn du alt wirst. Und ich weiß auch, woran du jetzt leidest. Und mittendrin bin ich für dich dein Leben. Dein ewiges Leben bin ich in Person. Da geht der Wegzeiger jetzt hin. In das Leben, das nicht mehr stirbt. Denn auch jetzt sagte ich, ich bin Leben und bin gekommen, dass sie leben und volle Genüge haben. Dass es ausreicht, was auch immer wir brauchen, dass es ausreicht. Und dass er sagt, wenn du mir dein Leben anvertraust, dann wird nämlich noch was passieren. Du erfährst eine Beförderung ohne Gleichen. Im Epheserbrief, der hat uns beschäftigt im Bibelkurs, da haben wir das gelesen. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch lesen, in Kapitel 1, ab Vers 20. Ich sage Ihnen die Stellen, damit Sie die zu Hause nachlesen können, wenn Sie wollen. Die Kraft Gottes hat Jesus von den Toten auferweckt und hat ihn dann an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt. Und wo ist dieser Platz? Hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Hoch über alle anderen Mächte und Reiche, wie immer sie heißen, Deutsche und andere. Und er hat alles unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben. Und wer ist die Gemeinde? Hier steht, sie ist sein Leib. Also er ist mit uns verwachsen. Er lässt sich nicht von uns scheiden. Wir sind nicht von ihm zu trennen. Er erfüllt alles. Mit ihm sind wir da oben. Das ist die Überraschung. Denn in Kapitel 2, Vers 6 heißt es, er hat uns, die wir dieses annehmen, mit ihm auferweckt und mit ihm eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus. Also stellen Sie sich vor, Sie sind da mittendrin. Mittendrin, ja, und er umgibt uns und in Gott. Und das Ganze ist hoch über allen. Nicht Jesus, es wird uns oft weisgemacht, Jesus ist ja einer von Buddha und noch andere und die wursteln da miteinander rum und da muss man sich das eben so zusammenbasteln, wieder am irgendwas wird schon helfen. Er sagt, nein, das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, Jesus ist über allen Mächten, über allen anderen Namen und wir bei ihm. Und dort können wir das auch annehmen. Wir können das Geschenk annehmen. Zu diesem Herrn kann man seine Lust haben. Und wenn ich auf was Lust habe, dann möchte ich dahin gehen, dann möchte ich es ja haben. Wenn man Lust auf einen Menschen hat, dann telefoniert man und macht was aus, ne? Dann will man sich treffen. Und so sagt er, triff dich doch mit deinem Herrn. Du kannst mit ihm reden, du bist ja ganz nah bei ihm. Dank ihm dafür, es brauchst gar nicht da dich hocharbeiten, Katz buckeln oder irgendwas. Nein, er ist zu dir runtergekommen und sagt, take it, das ist Englisch. Nimm es für dich, es ist für dich. Egal was war. Und diese Lust am Herrn kann man auch ausdrücken, indem er anschaut, wie ist er denn? Man wird ja geprägt von dem, was man ansieht. Wie ist er denn? Und wir wollen das jetzt zusammen tun mit ein paar Liedern, die genau das sagen. Sein Name ist höher. Sein Name ist Jesus. Und er ist der höchste Name. Und wenn Sie einfach aufschlagen in Ihrem Buch die Nummer 31 und den Finger schon reintun in 82, da kommt dann danach auf derselben Seite auch die 83. Und diese drei kurzen Lieder singen wir hintereinander. Das sind Gebete und ein Bekenntnis. Und wenn Sie gern dazu aufstehen möchten, können Sie das. Wenn Sie dazu sich bewegen wollen, können Sie auch. Das ist die Wahrheit. Und vielleicht muss der eine oder andere erst in seiner Kraft und durch seine Erlaubnis eine Last ablegen, im Gebet etwas aussprechen und ihm geben, damit die Freude sich wirklich Bahn brechen kann. Aber genau dazu sind wir eingeladen. Heute und auch an jedem Tag, Sie können auch gern anrufen, wenn Sie mit irgendjemand beten möchten oder in Ihrer Gemeinde einfach sich einen Verbündeten suchen, der mit Ihnen unter dem Kreuz ausspricht und ablegt, was wir nicht tragen müssen, nicht länger. Und wer sich dieser gnädigen Herrschaft Jesu anvertraut, der muss auch natürlich mit Angriffen rechnen. Und darum finden wir in dem Psalm 37 noch eine dritte Einladung von David, damit wir das Leben gut bewältigen können. In Vers 34 in unserem Psalm 37 finden wir den Vers, auch wieder mit H. Harre, harre auf den Herrn und halte dich auf seinem Weg. Was ist Harren? Ist ja ein altes Wort, das benutzen wir gar nicht mehr. Vielleicht denken Sie auch an eine Stelle, die uns auf jeden Fall mal sagt, was wir davon haben, wenn wir das tun. Und wenn Sie es können, lade ich Sie ein, mitzusprechen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist ein Versprechen, schon auch wieder im Alten Testament. Also das brauchen wir, das Alte Testament, diesen Bund Gottes. Also das hat man schon mal davon. Auffahren mit Flügeln wie ein Adler, Kraft bekommen für die Höhe und von der Höhe. Und als ich darüber nachdachte, über diese Stelle, da ist mir noch was in unserem deutschen, in unserer deutschen Fahne aufgefallen. Da ist nämlich auch ein Adler. Haben Sie schon dran gedacht? Auf dem Bundeswappen ist ein schwarzer Adler mit goldenem Schnabel, rotem Schnabel, roter Zunge, roten Fängen auf goldenem Grund. Und er ist in der Mitte auf dem roten Streifen und ein bisschen ragt es in den schwarzen, ein bisschen in den goldenen, goldgelben. Und er zeigt uns, was Harren ist. Er schaut nämlich immer nach rechts. Also wenn der Abdruck kommt, dann erscheint es natürlich links. Aber dadurch, dass es halt ein Druck ist, ist es logisch, ne, dass der immer in dieselbe Richtung schaut. Aber da ist mir noch, ich habe das alles gegoogelt jetzt, da ist mir noch was aufgefallen. Wenn der Adler, wenn die Fahne nicht eine Fahne ist, die da im Wind flattert, sondern wenn es als Banner, ne, dann hängt es von oben runter. Und die Legionen früher haben das Banner vor sich hergetragen, die haben dann den rechtsblickenden Adler auch gesehen. In diesem Zeichen siegen wir, hieß es ja, die siegreichen Legionen der römischen Kaiser und anderer Könige. Und da, wo sie ihr Banner in den Boden gerammt haben, da war klar, hier regieren wir, hier ist der Sieger. Und der Adler ist ein Symbol für Unsterblichkeit, für Kraft und Mut und darum war es oft auch ein Symbol für die Kaiser. Aber es ist eben seit 1950 auch wieder nach dem Krieg Symbol für das deutsche Staatswappen. Aber in dieser Bannerform habe ich gelesen und gesehen, wo schaut der Adler hin? Haben Sie vielleicht noch keine Gedanken gemacht? Ich auch nicht bis vor kurzem. Er schaut auf den schwarzen Streifen. Und da habe ich gedacht, ist das nicht ein Ausdruck für viel Lebensgefühl in Deutschland? Man sieht schwarz, obwohl wir es besser haben als viele auf der ganzen Welt. Man sieht schwarz. Ich will nicht sagen, also Ursache und Wirkung, aber es ist mir einfach aufgefallen. Und es bringt vielleicht etwas zum Ausdruck. Aber der Adler ist auf goldenem Grund im roten Feld. Und wenn wir jetzt uns wieder klar machen, da steht Jesus, der für alles bezahlt hat, dann heißt es doch, wir, die wir auf den Herrn harren, die können in das Licht schauen, denn Jesus ist das Licht, die können den Kopf drehen. Und der Adler, ein alter Glaube sagte schon, er schaut in die Sonne, bevor er sich erhebt, bevor er auffährt mit Flügeln in die Höhe. Er schaut ins Licht. Und ja, auch wir Kinder müssen manchmal zurückschauen. Woher komme ich? Aber dann machen wir uns klar, wir stehen auf dem Boden der Erlösung. Wir sind auf goldenem Grund, wir haben das ewige Leben und wir haben einen roten Schnabel mit roter Zunge. Das heißt, wir können von der Erlösung sprechen zu denen, die im Dunkeln sind. Und auch in unser eigenes Dunkel. Von der Erlösung sprechen, dessen, der alles zurechtgebracht hat, der alles wohl machen kann. Wir haben es vorhin gehört, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Und dann kann man sich auch ins Licht drehen und sagen, die Zukunft ist hell. Und dann kann man wie ein Adler auch viele andere Gelegenheiten anfliegen und von der Erlösung sprechen, hier in Deutschland und auch anderswo. Und das ist unsere Bestimmung. Harren heißt auch in die richtige Richtung schauen, ja. Aber es heißt auch, einer kann dem anderen sagen, aus der Enge in die Weite, aus dem Dunkel in das Licht, aus der Trauer in die Freude und in die Freiheit vom Gericht, ruft dich Jesus Christus heut, ruft der Herr der Herrlichkeit. Flügel hat er dir gegeben, die dich aus dem dunklen Grauen aller deiner Ängste heben. Das Gebet und das Vertrauen, diese Flügel tragen dich in die Freiheit, sicherlich. Wenn Sie das gerne mitnehmen möchten, dann können Sie das, was da der Herr am Kreuz seinem Adler sagt, so wie wir an alle sind, gerne mitnehmen am Ausgang als kleine Erinnerung. Harren heißt, schau auf diesen Herrn unverwandt, egal was für ein Druck noch kommt, egal was die Politik noch macht oder wir in unserem eigenen Leben noch tun, auch wenn du wiederfällst, harre auf den Herrn. Du bist erlöst, du bist befreit. Auch wenn der Durcheinanderbringer in vielem seine Hand im Spiel hat. Jesus hat das Spiel in der Hand. Er hat das letzte Wort. Auch in unserem Leben, wenn wir das wollen, wir sind eingeladen dazu. Und wir können mit ihm sprechen. Das ist unser Königsauftrag. Und auch für andere jetzt eintreten. Und ich habe den Andreas Kulle gebeten, mitzubeten. Für diese nächste Woche. Für unsere Familien. Für die Wahl. Für unser Land. Und für alle, die in unserem Land leben, woher immer sie auch kommen. Und das wollen wir jetzt zusammen tun.
Ja, lass uns einfach zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass wir uns an dich wenden dürfen und dass du der Herr bist dieser Welt. Und dass du, dass dir jedes Volk am Herzen liegt. Aber danke, dass du auch unser Volk siehst und kennst, dass dir unser Volk, unser Land am Herzen liegt. Und so wollen wir beten für unser Land. Wir wollen bitten, dass du dir die Familien stärkst, dass du die Familien bewahrst, dass du in die Kindergärten, in die Kinderkrippen reinwirkst und dass du den Erzieherinnen das gibst, was sie brauchen, um unsere junge Generation zu prägen. Wir bitten dich, gut zu prägen. Wir bitten dich für eine klare Verkündigung im Blick auf die Identität von Mann und Frau. Wir bitten dich für die Schulen und für die Lehrer, dass sie in deinem Sinne Unterricht geben und dass du die Schüler, dass sie die Schüler in deinem Sinne prägen. Wir bitten dich auch für den Religionsunterricht, dass da dein Evangelium durchkommt und die Schüler dich kennenlernen, dir begegnen. Darum bitten wir dich sehr herzlich.
Und wir bitten dich auch, dass alle Menschen, die hier in Deutschland leben und aus anderen Kulturen und Völkern zu uns kommen, dass sie hier dich kennenlernen können, der ihr Leben heil machen kann, der es frei machen kann, der Liebe in ihr Leben bringt durch deinen Geist und durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass du alle die, die mit ihnen zu tun haben, ob das auf den Landratsämtern ist oder in anderen Behörden oder all die, die in deinem Namen in die Asylantenheime gehen, dass sie in der Gewissheit gehen, dass du sie liebst, dass die Mächte besiegt sind, die diese Liebe bestreiten, die Leben nehmen, dass sie wissen, dass du es bist, der ihnen Leben gibt und sie stärkst.
Wir möchten beten, Herr, dass dein Reich ganz neu gebaut wird in unserem Land. Wir beten für die Bibelschulen und für die Zentren, an denen Menschen ausgerüstet werden, um am Dienst, an deinem Wort, im vollzeitlichen Dienst zu wirken. Wir bitten dich, dass du diese Zentren, diese Bibelschulen segnest. Wir bitten dich, dass du auch neue Menschen berufst, aus unserem Land in die Welt zu gehen, anderen von dir zu erzählen, dass wir neu auch ein Land werden, an das Missionare sendet, wie das früher so viel passiert ist. Wir bitten dich, dass du neu Aufbruch wirkst und dass das passiert, dass Menschen von Deutschland aus in die Welt gehen, um dein Reich zu bauen.
Und Herr Jesus, darum bitten wir dich jetzt auch für die, die deine Kinder sind in der Politik, dass du ihnen auch Vollmacht und die Kraft deines Geistes gibst, Entscheidungen zu treffen in Abhängigkeit von dir und dass es auch eine Stimme bekommt, dass es gehört wird und dass auch bei der nächsten Wahl am Sonntag hier in Deutschland Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland erhalten bleiben und Christen sich aufrichten, weil es Vergebung gibt und viele dazukommen, die es ergreifen und die neue Kraft vom Himmel her erfahren und empfangen, um Gutes zu tun, dass unser Land und durch uns andere Länder wieder aufblühen können. Hier und anderswo, Herr Jesus, wir bitten dich, dass du das lenkst, auch am nächsten Sonntag, und dass du alle die stärkst, die dir gehören und die auf dich vertrauen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir gemeinsam durch dich einen Vater im Himmel haben, dessen Gericht wir nicht fürchten müssen, sondern dessen Liebe wir annehmen dürfen, in dessen Arme wir laufen dürfen.